Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Ja, wir begrüßen ja heute in unserem Podcast einen ganz besonderen Gast, einen regelrechten Gospel-Experten. Jan Meyer ist bei uns. Hallo Jan.
Moin.
Du bist ja ein Gospel-Referent und Gospel-Kantor und bist sozusagen mit dem Thema Gospel natürlich sehr vertraut, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz ein bisschen sagen, was ein Gospel-Referent in einer Landeskirche eigentlich so macht?
Jawohl, das ist eine ganz neue Stelle, die 2019, also so neu auch nicht, gegründet wurde. Eine Stelle, um die Chorszene zu vernetzen und zu unterstützen und die sich im Wesentlichen an drei Zielgruppen richtet. Einmal natürlich an Sängerinnen und Sänger und die, die noch gar nicht wissen, dass sie singen wollen oder können. Dann an die Chorleitenden oder die zukünftigen Chorleitenden und an liturgisch Aktive. Und dafür gibt's Angebote, die ich schaffe.
Ja, das sind Workshops und Chorproben und Projekte oder welche Art von Angeboten sind das?
Genau so, das sind verschiedene Workshops vor Ort in den Regionen, wo sich Chöre zusammentun können und dann gemeinsam zum Singen zusammenkommen. Das sind aber auch Aus- und Fortbildungsformate für Chorleiterinnen, einerseits für klassische Musikerinnen, die ein bisschen Gospel- und Pop-Know-how lernen wollen, andererseits für Menschen, die schon Gospelchöre leiten. Und auch für Pastorinnen, Diakoninnen und Menschen, die liturgisch, also im Gottesdienst aktiv sind und die gucken wollen, was ist eigentlich ein Gospel-Gottesdienst in Norddeutschland.
Nun hast du erzählt, du machst Chorworkshops. Du könntest ja auch Chorreferent heißen eigentlich, oder nicht? Oder warum heißt es Gospelreferent? Das ist die Frage irgendwie.
Gospelreferent, weil wir in Deutschland nun mal eine sehr, sehr große Szene haben, die sich Gospel-Szene nennt, also die aus Menschen bestehen, die Gospel singen. Das sind bundesweit etwa 3000 Chöre, die so heißen. Und nun muss man sagen, Gospel ist da nicht wirklich Stilbegriff, sondern kommt aus einer gewissen Tradition, aus der afroamerikanischen und deckt heute ganz unterschiedliche Musikfacetten ab. Man kann aber sagen Pop und Gospel, also Schwerpunkt populare Musik.
Was würdest du denn sagen, warum gibt es denn so einen Gospelboom in Deutschland? Also was ist denn die Faszination von Gospelmusik für die Menschen?
Ja, vielleicht einmal kurz historisch, man weiß nicht so recht, in den 90ern gab es diesen Boom, war erst Sister Act da in Deutschland im Kino und dann wollten alle Menschen Gospel singen oder war Sister Act so erfolgreich, weil es schon Gospelchöre in Deutschland gab und es da andockte. Was man sagen kann oder was ich auch immer erlebe, Gospel ist eine sehr, sehr niedrigschwellige Musik. Also auch Menschen, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Gesang haben, kommen schnell in gute Singerlebnisse rein, können auch ins mehrstimmige Singen schnell reingeholt werden. Also sehr niedrigschwellig, sehr emotional und sehr körperlich. Und das fehlt uns vielleicht manchmal in Deutschland.
Mhm. Wir haben diese 90er-Gospel-Szene hat man auch selbst miterlebt. Das war tatsächlich relativ stark wieder gefühlt an jeder Ecke sozusagen sich ein Gospelchor täglich gründete. Wie ist das heute? Hast du da einen Überblick? Gründen sich noch viele neue Gospelchöre? Oder anders gefragt, ist dieser Höhepunkt, ist der vorbei und ebbt das jetzt ab? Und altern die Chöre jetzt alle sozusagen und sind dann irgendwann alle 70 im Altersdurchschnitt? Oder kommen neue Gospels nach oder kommt was anderes dafür momentan?
Mhm. Also die Gospel-Szene altert wie die Chor-Szene generell. Man kann das in Studien sehen. Man kann sagen, dass die Gospel-Szene nicht so schnell altert als die klassische Chor-Szene. Und sie transformiert sich auch. Also wenn man in den Süden Deutschlands guckt, da gibt es viele Jugendchorbewegungen, die sich neu gründen. Das ist in Norddeutschland noch nicht so der Fall. Da müssen wir vielleicht nachhelfen. Das heißt, sie wird dort auch jünger. Wir haben nicht so die guten Zahlen. Es gibt so ein paar Studien, eine von 2010, eine von 2017, 18, wo man so ein bisschen sehen kann, okay, Chöre werden älter. Für die Hannoversche Landeskirche, also meinen Bereich, haben wir jetzt mal abgefragt, wer singt eigentlich in Gospelchören und wie viel haben wir? Und da haben wir 260 Pop- und Gospelchöre. Das ist auch das, was wir vor 10 Jahren so ungefähr geschätzt haben. Also da kann man sagen, es bricht nicht ab, die Szene. Und man kann auch sagen, es gründen sich immer wieder neue Chöre. Es gibt in Deutschland diese riesengroßen Chormusicals von verschiedenen Anbietern. Und im Rahmen dieser großen Chormusicals bilden sich auch neue Chöre. Gerade in unserer Landeskirche ein Chor mit 100 neuen Sängerinnen und Sängern auf Schlag, der sich neu gegründet hat.
Weil du gerade die Chor-Musicals ansprichst, das ist ja nicht jetzt typisch Gospel, ne? Also was da gesungen wird. Das sind ja sehr erfolgreiche Formate und so, aber es ist ja nicht unbedingt Gospel. Also wie passiert dann die Transformation von der Begeisterung für die Chor-Musicals dann hin zu Gospel? Oder würdest du sagen, da gibt es gar nicht so große Unterschiede?
Also stilistisch, musikalisch kann man sagen, natürlich, das ist jetzt vielleicht streng genommen kein Gospel. Die Menschen wollen, glaube ich, populare Formen von Chormusik singen. Also alles das, was irgendwie ein bisschen körperlicher, ein bisschen groove-betonter ist, ein bisschen, ich sag's mal, niedrigschwellig moderner klingt. All das singen Gospelchöre und das lässt sich auch nachweisen. Also es gibt gar nicht so den engen Gospel-Begriff, das, was in Amerika als Gospel vielleicht verstanden wird, das ist nicht das, was unbedingt hier auch die Chöre in Norddeutschland singen. Es gibt ja auch viele deutsche Komponistinnen, die im populären Chorstil komponieren. Das würde man jetzt aber nicht der afroamerikanischen Gospel-Tradition zuordnen. Und das ist den Leuten letztendlich, glaube ich, auch egal. Die wollen einfach moderne Chormusik singen.
Also ich habe auch den Eindruck, dass es vielleicht eher eine Frage der Chorkultur ist, ne? Also wie ein Chor arbeitet und sich selbst versteht und wie er mit Notenmaterial und oder Arrangements oder Komposition oder wie auch immer man das nennen will, was gesungen wird, umgeht und dass das vielleicht eher eine Herangehensweise an Musik ist und gar nicht so unbedingt eine absolute Stilfrage, was ja auch sich auch korrespondiert mit der ziemlichen Offenheit des Begriffs Gospel. Und da finde ich es dann auch spannend. Das ist vielleicht ja im Prinzip seit Anbeginn der Gospel-Szene in Deutschland darüber gesprochen, ist es eigentlich authentisch machbar von uns, Norddeutschen erst recht, dass wir so ein Gospel singen. Und da ist vielleicht die Antwort drauf, ne? Dass man sagen kann, es gibt eine spezifische Adaption. Oder hast du da irgendwie eine These zu? Also wie kann es sein, dass wir das wollen oder machen wollen?
Unser Gründungspastor der Gospelkirche Hannover, der hat immer gesagt, wir machen Gospel auf norddeutscher Art und Weise und da bedeutet Ekstase mal die Hand aus der Tasche zu nehmen. Das finde ich ganz spannend, weil es heißt, wir müssen unseren eigenen Gospelbegriff finden und ich finde es ganz, ganz wichtig, uns damit zu beschäftigen, historisch, wo kommt diese Musik eigentlich her, in welcher Tradition singen wir diese Musik und gleichzeitig, was bedeutet diese Musik uns heute und was kann sie uns heute noch bedeuten? Und ich glaube, so Grundzüge dieser Musik, Freiheit und Gemeinschaft, das ist das, was auch in der aktuellen Chormusik, der Gospelmusik immer wieder gesucht und dann auch gefunden wird, auch im Musizieren, also das freiheitliche Musizieren, sage ich mal, nicht eng am Notentext, sondern es kommt viel mehr auf das, was im Moment entsteht, an, als das, was in den Noten steht. Das sieht man auch daran, dass es auch Chorleitende gibt, die gar keine Noten können. Also die hören sich Lieder an und versuchen durch das Hören diese Lieder ihren Chören beizubringen.
Das ist ja ein spannender Punkt, weil da würde mich ja mal interessieren, wie deine Erfahrung ist. Wie gehen denn eigentlich klassisch ausgebildete Kirchenmusiker oder wie geht die Szene der klassischen Kirchenmusiker irgendwie mit dem Phänomen Gospel um? Also weil die Musizierweise ja schon eine völlig andere ist. Und sind die eher ablehnend oder machen die das selber? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich glaube, Ablehnung kommt vor allen Dingen davon, dass klassische Musikerinnen in der Regel nicht ausgebildet sind im Bereich Gospel und Popchor. Also nicht wissen, wie nähern sie sich diesem Phänomen, wie entsteht Groove im Singen, wobei genau das ja in der Musik von Bach auch wichtig ist. Also eine wunderbare Bach-Fuge im Chor kann auch ohne Ende grooven. Da fehlt, glaube ich, Handwerkszeug und dann bin ich auch ablehnend dem gegenüber, wenn ich dieses Handwerkszeug nicht habe. Also wie phrasiere ich einen Gospel-Song? Wie kann ich Rhythmen dem Chor gut beibringen, dass sie auch on point grooven und genau solche Sachen. Also das Wichtigste steht nicht in den Noten in der Gospelmusik.
Da bräuchte man vielleicht mal noch ein bisschen mehr Weiterbildungsbereitschaft unter den Kolleginnen und Kollegen, könnte ich mir vorstellen.
Genau, Bereitschaft und aber auch die Angebote. Also wir müssen, glaube ich, viel mehr in den Hochschulen dieses Fach etablieren. Und das ist ganz, ganz schwer im klassischen Kirchenmusikstudiengang, sowas wie Popchor- und Gospelchorleitung zu etablieren.
Da gebe ich dir absolut recht, es ist dringend notwendig. Passiert an einigen Stellen ja auch schon in einigen Hochschulen, aber es ist noch viel zu wenig und da muss noch viel mehr gemacht werden, das finde ich auch.
Zumindest müsste auf jeden Fall mal, ich finde, das ist das Minimum, eine Einsicht sozusagen geweckt werden, dass man über Stilistiken sich erst dann qualifiziert äußern sollte, wenn man halbwegs einen Überblick drüber hat. Ansonsten ist man noch sehr im Werturteil drin, aber das ist ja in ästhetischen Dingen öfter so. Wir haben jetzt ja ganz viel über die Musik von Gospel gesprochen, oder die musikalische Komponente, aber es ist natürlich irgendwie auch eine religiöse Musik. Oder es ist auch vornehmlich viel, oder weiß ich nicht, also diese Szene teilt sich ja vermutlich auch in Menschen, die das aus musikalischen Gründen gut finden und diese Art von Chorgesang gut finden, aber vielleicht gibt es ja auch eine spezifische Spiritualität, die in diesen Songs drin steckt. Merkst du davon was, dass das eine Rolle spielt in der Szene?
Also das Spannende an der Gospel-Szene ist erstmal, dass die Hälfte der Szene in Vereinen organisiert ist, also eigentlich gar nicht zur Kirche gehört. Natürlich angedockt die Proben in Gemeindehäusern, aber sind eben weltliche Vereine. Und gleichzeitig ist es eine hochreligiöse Musik, die in den Texten auch, man könnte das vielleicht mit fromm betiteln, also I love you, my Jesus, ich liebe dich, mein Jesus. Das würden einige Sängerinnen auf Deutsch vielleicht gar nicht singen, auf Englisch fällt es dann aber leichter. Und das, was man auch in Studien dann sehen kann, ist, wenn Menschen vielleicht am Anfang gar nicht so religiös waren oder auch der Kirche gegenüber eher ablehnend waren, passiert was, wenn sie diese Musik singen. Sie öffnen sich nämlich dem Gottesdienst, also besuchen zum Teil sogar mehr Gottesdienste, kann man empirisch sehen. Das heißt, das Singen im Gospelchor macht was mit den Menschen, auch wenn sie vorher vielleicht das Chorsingen durch Musik erst sich dem geöffnet haben, genau.
Weil du das gerade ansprichst, I love you und oder ich liebe dich. Das ist ja, Gospel ist ja immer mit englischer Sprache verbunden. Nimmst du das auch als eine, ja, als Überbandespielen, würde ich das mal ausdrücken, wahr? Also, dass die Leute sozusagen eher bereit sind in einer Sprache, die eine Distanz zu sich selber ermöglicht, sich in dieser Sprache auszudrücken, weil so eine Direktheit, ja, ich liebe dich, mein Jesus, vielleicht doch schwer über die Lippen kommt?
Genau, also genauso erlebe ich das, man kann Sachen einfacher und leichter singen, das heißt nicht, dass man denen dann ablehnend gegenübersteht, sondern man muss es dann für sich aufschlüsseln, was heißt das eigentlich für mich, was bedeutet das eigentlich und da haben Chorleitende, finde ich, einen großen Auftrag auch darüber zu reden, worüber singen wir eigentlich in diesen Songs, ohne dass jeder Song wissenschaftlich jetzt bis ins kleinste Detail feinsäuberlich analysiert wird, denn so sind diese Stücke nicht entstanden. Gleichzeitig darüber zu reden, was macht das auch mit mir, wenn ich das singe? Und das glaube ich schon. Noch eine Sache vielleicht, Menschen suchen, das erlebe ich in meiner Arbeit immer wieder, Beteiligung. Und Gospelmusik ist Musik, die auf den Gottesdienst bezogen ist und wo Menschen schnell beteiligt werden, schnell ins Singen reinkommen, schnell aktiver Bestandteil des Geschehens werden und vor allen Dingen, das sagte ich vorhin, etwas körperlich. Wir können uns bewegen. Es gibt keine Verbote, was kann ich im Gottesdienst tun oder was nicht. Und das schlüsselt diese Musik, finde ich, sehr auf.
Du hast gerade gesagt, es ist sehr mit dem Gottesdienst verbunden. Man könnte auch sagen, dass Gospelmusik eigentlich aus dem Gottesdienst entsteht und immer wieder auch in den Gottesdienst zurückführt. Also es ist ein ganz zentraler Punkt, dieser Gottesdienstbezug. Ihr habt ja in Hannover eine Gospelkirche, wo du auch Kantor bist. Also du bist sozusagen auch Gospelkantor. Und ihr feiert ja regelrechte Gospelgottesdienste. Kannst du mal kurz beschreiben, wie das so abgeht?
Wir beginnen den Gottesdienst mit einem langen Orgelvorspiel, könnte man sagen, der aber vom Gospelchor geschieht. Das heißt 30 Minuten Gospelmusik. Das ist der Beginn des Gottesdienstes und uns ist ganz wichtig, das ist nicht Konzert, sondern das ist schon Gottesdienst und Einstimmung. Und dann feiern wir den Gottesdienst mit einer Band, mit ganz vielen Ehrenamtlichen, mit einem Praise-Team, das heißt drei Menschen, die vorne stehen und die Gemeinde ins Mitsingen holen. Also nicht Konzertant, sondern die sorgen dafür, dass alle mitsingen können. Und dann haben wir einen Wechsel zwischen Wort und Musik. Das ist uns ganz wichtig, keine 15-minütige Predigt, sondern 3 Minuten Lied, dann kommt eine 3-minütige Predigt oder ein Wortanteil, dann kommt wieder ein Lied und alles geschieht im Flow. Das ist der große Begriff bei uns. Also alles fließt, es gibt keine Kanten, keine Brüche. Ja, und dann feiern wir tatsächlich mehr als 1,5 Stunden mit Musik und Wort und danach ganz wichtig mit Essen und Trinken. Ja, das ist für uns Gospel-Gottesdienst. Also man kann da viel tiefer einsteigen, aber das Wesentliche ist der Flow.
Wenn du das beschreibst und vor allem, wenn wir auch ein bisschen auf die Texte nochmal geschaut haben, so ich liebe dich, mein Jesus und so auf Englisch dann, gibt es ja andere Stilistiken in der Popularmusik, die ähnliche Texte haben oder strukturell ähnlich sind, also Worship-Musik zum Beispiel. Die funktioniert im Gottesdienst ja auch so. Es gibt lange gesungene Blocks, die Leute sollen singen. Theologisch sind die Inhalte vielleicht auch gar nicht so weit auseinander. Und musikalisch habe ich das Gefühl auch nicht so richtig. Wenn man mal in so diese Contemporary-Gospel-Schiene, vor allem auch so skandinavischer Prägung schaut, weiß ich gar nicht genau, ob das noch was anderes ist als ein Worship-Song. Oder unterscheidet das was? Oder ist die Gospel-Szene die Worship-Szene oder ist die neue Worship-Szene die neue Gospel-Szene? Wie würdest du es sehen?
Es gibt gerade eine Diskussion zwischen afroamerikanischen Kirchen und weißgelesenen Kirchen in den USA genau zu diesem Thema. Also was ist eigentlich eure und was ist unsere Kirchenmusik? Wie sehr sind Worship und Gospelmusik getrennt? Und man kann sagen, stilistisch, ja, verwässert das immer mehr oder positiv ausgedrückt nähert sich das immer mehr aneinander an. Früher hat man immer gesagt, Worship ist die langsame Ballade, die ich bezogen ist, also ich und mein Gott, und Gospel ist eher das nach vorne gehende Power. Und vor allen Dingen, das kann man glaube ich schon noch sagen, dass wir gemeinsam als Menschen. Aber textlich und musikalisch bricht das immer mehr auf und das nimmt man auch in unseren Gottesdiensten wahr, denn auch wir spielen Worship-Songs im Gospel-Gottesdienst, weil das musikalisch einfach sehr, sehr nah dran ist. Die Quellen sind andere, eben die weißgelesenen Kirchen der Worship-Musik und die afroamerikanische Kultur der Gospel-Musik. Aber auch in Amerika nähert es sich immer mehr an. Und das ist vielleicht auch gut, vermischt sich mehr und befruchtet beide Seiten.
Ja, zumindest ist es, glaube ich, folgerichtig. Ne? Es ist sozusagen auch nicht verhinderbar, wenn man nicht sich selbst einmauern will in irgendeinem eigenen Klangghetto sozusagen. Ne? Denn wenn irgendwie der Überbau allgemeine Popmusik, was auch immer das genau sein mag, die Orientierungsfolie ist, dann nähert man sich von unterschiedlichen Richtungen an und dann entsteht halt eine große Gesamtkultur vermutlich. Ne? Das ist
absolut.
So ist es halt. Oder erfreulicherweise, wie auch immer. Man kann das auch, ja, sehr positiv sehen, finde ich auch.
Jawohl, Jan, vielen Dank für das Interview, dass du uns hier freimütig gegeben hast zum Thema Gospel.
Sehr gerne.
Und zu deiner Arbeit. Wir wünschen dir alles Gute für die weitere Arbeit, für die vielen spannenden Projekte, die du vorhast und in denen du gerade drin steckst. Und wir arbeiten ja auch eng zusammen, da freue ich mich auch sehr drüber. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank euch.
Ja, vielen Dank dir.
Tschüss.
Tschüss.